Und ich hatte so ganz viele Vorurteile. Das war so für mich total spirituell behaftet und alles so ganz weit weg von meiner Lebenswelt. Ne? Ich war so mehr so Rock'n'Roll und Dosenbier und nicht so Sitzkissen. Wir leben in unserem Alltag so krass in unserem Kopf und ständig in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und ich wage mal zu behaupten, dass ein sehr großer Teil auch von mentalen Krankheiten, Störungsbildern daraus entstehen, weil wir ständig woanders sind. Unser Gehirn suggeriert uns, wir werden schon irgendwann eine Lösung finden, wenn wir nur 500 Jahre drüber nachdenken. Und surprise, es wird nicht so kommen. Also wenn mir schon einer kommt, der sagt, das hier ist das einzige Mittel, dann hör dem nicht weiter zu, egal was er dir verkaufen will. Die allerwenigsten Menschen können mit sich alleine sein. Und wenn ich jetzt anfange zu meditieren, dann kann mir das so richtig um die Ohren fliegen. Dann bin ich mal mit der Gesamtheit meiner Person konfrontiert.
In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Podcast heute die liebe Kim Haas zu Gast und die Kim, die habe ich kennengelernt, weil sie mich bezüglich des Eisbadens angeschrieben hat. Ich glaube, heute ist ein Artikel auch erschienen, den muss ich mir auch noch durchlesen zum Thema. Von daher ganz lustige Art und Weise, sich kennenzulernen. Ich habe geantwortet und dann auf den Kanal geklickt und gesehen, die macht ganz viel spannendes Zeug und mit der muss ich unbedingt mal einen Podcast machen. Hatte dann aber keine Idee, was thematisch, und dann hattest du einen super kurzen Artikel, also sehr knackig formuliert. Und es ging um Meditation, verschiedene Meditationsarten, was es ist und was es nicht ist. Und da habe ich direkt gedacht, das ist genau unser Thema, die Meditation. Und bin sehr froh, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir einen Podcast dazu aufzunehmen. Und erstmal herzlich willkommen natürlich. Und erzähl uns doch gerne, wer du bist, was du so machst und vielleicht im Anschluss, wie du zur Meditation gekommen bist.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Wer bin ich, was tue ich? Ich bin die Kim, genau. Mein persönlicher Background, der vielleicht manchmal so ein bisschen unüblich ist. Ich bin ein ehemaliges Straßenkind. Ich habe eine ganz lange Drogenkarriere hinter mir und eine relativ unspaßige Kindheit, möchte ich das Ganze mal nennen. Mhm. Und habe irgendwann selbst vor sehr großen Abgründen in meinem Leben gestanden, mit Suizid, mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und bin dann mehr durch Zufall auf eine Forschungsart getroffen, die sich mit der Mindset-Forschung beschäftigt. Also im Prinzip der Frage, welche Stellwerke oder was kannst du eigentlich noch tun, wenn, sag ich mal, dein Lebensschicksal es nicht gut mit dir gemeint hat oder die Genetik oder so, welche Einflussfaktoren sind dann noch da? Und da habe ich ein bisschen Narren dran gefressen und habe irgendwie einige Schulabschlüsse nachgemacht und habe dann erst im Bachelor Sport- und Gesundheitswissenschaften studiert und im Master mich vor allen Dingen auf die mentale Gesundheit spezialisiert, insbesondere eben auf die Depressionsforschung. Und irgendwann habe ich dann ein Unternehmen daraus gegründet, Mindset Fitness, man liest es halt rückwärts, sehe ich gerade. Genau, und was mache ich da? Ich berate zum einen Unternehmen, mache dort Führungskräfteentwicklung, Keynotes, Seminare, Workshops, alles so BGM-Themen, sage ich jetzt mal. Ne? Gesundheit, mentale Gesundheit, auch Meditation, jetzt komme ich gerade drauf. Was so das Unternehmerherz begehrt. Und mein anderer Bereich, und da hängt so mein Herz dran, ist die Beratung als Coach für mentale Gesundheit. Und da kommen eben Privatklienten, Personen einfach zu mir mit meistens mit Lebenskrisen, die Verluste hatten, Tod zu überwinden, depressive Verstimmung haben, solche Sachen. Genau. Und ja, da versuche ich so ein bisschen so ein Zwischending zu finden aus den wissenschaftlichen Ansätzen, aus meinem Studium und eben meiner eigenen Geschichte und jetzt dann doch ein paar Jahren Berufserfahrung. Und ja, das würde ich sagen, macht mich so als Mensch und beruflich aus. Genau. Wie bin ich an die Meditation gekommen? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ich, alter Straßenpunk, was ist passiert? war ganz witzig. Ich habe lange Jahre eine Traumatherapie gemacht tatsächlich, also das war nicht so witzig, um einiges wieder aufzuarbeiten. Und mein Therapeut hat damals mal gesagt, Mensch, Kim, du musst meditieren. Und ich dachte so, Brudi, nein, da sehe ich mich jetzt so überhaupt nicht. Und ich hatte so ganz viele Vorurteile. Das war so für mich total spirituell behaftet und alles so ganz weit weg von meiner Lebenswelt. Ne? Ich war so mehr so Rock'n'Roll und Dosenbier und nicht so Sitzkissen und habe es gar nicht verstanden. Und irgendwann hatte ich aber das Gefühl, na komm, ich mache diese Therapie jetzt richtig und ich probiere das alles aus und ich bin offen. Und wurde dann echt eines Besseren belehrt und habe das damals erstmal mit super viel Vorbehalten gemacht. Ich habe dann eine Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich immer alles gleich von der Pike auf verstehen will. Mhm. Und war da am Anfang auch ja super, ja fast ein bisschen überfordert irgendwie, weil da ich bin auf so viele Menschen auch getroffen, die aus einer ganz anderen Richtung kamen als ich. Und irgendwann hatte ich dann so einen Aha-Effekt. Und ja, da habe ich ganz viel draus mitgenommen und ich kann wahnsinnig damit relaten, dass Leute herzlich wenig mit Meditation anfangen können und ich versuche ich heute ein bisschen zu missionieren, also ja, das so aus dieser verstaubten Ecke manchmal rauszuholen, genau, das ist so manchmal mein kleiner Auftrag und deswegen sehen wir uns wahrscheinlich auch heute.
Mhm. Ja, Meditation meint ja vom Wort allein in die Mitte kommen, ne, oder in die Mitte zurückkommen vielleicht, wenn man gerade eben nicht in seiner Mitte war und da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, Ansätze, eigentlich für jeden was dabei, muss man ja fast sagen. Magst du kurz erzählen, was bei dir so das Aha-Erlebnis ist oder mit welcher Art des Meditierens du da begonnen hast?
Was das Aha-Erlebnis war, dass Meditation so vielfältig ist, also dass ich eben nicht einfach irgendwo sitzen muss und nichts denken, sondern dass ich theoretisch System of a Down oder Hatebreed hören könnte und solange ich nur in einem Lied bleibe oder den ganzen Tag Fuck off brüllen dürfte, wenn ich nur dabei bleibe. So das hat mich sehr beruhigt und meine Aha-Effekte hatte ich, dass ich verstanden habe, warum ich das eigentlich machen soll. Also das ist jetzt nicht so, wir meditieren jetzt, weil wir gerne meditieren, sondern, und das verdanke ich immer noch diesem wahnsinnig tollen Therapeuten übrigens, wir leben in unserem Alltag so krass in unserem Kopf und ständig in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und ich wage mal zu behaupten, dass ein sehr großer Teil auch von mentalen Krankheiten, Störungsbildern daraus entstehen, weil wir ständig woanders sind. Und auch so unsere Wirtschaft, unsere Berufszweige, Felder oder so, die geben genau das her. Ne? Denk nach, was machst du morgen, was machst du nächstes Jahr? Und wir hasten so durch unser Leben. Und keiner ist mehr im Moment. Und wenn man jetzt mal diese blöden Worte Achtsamkeit und Meditation mal zur Seite schiebt, dann heißt das nichts anderes, als dass ich dem Moment jetzt hier die Aufmerksamkeit schenke, die er verdient hat. So, und komm, das Leben hat hier jetzt auch gerade einen coolen Wert. Und jetzt gucke ich mir das nochmal an, was hier gerade los ist. Und das hat mich sehr entspannt. Und ja, da habe ich dann auch einige Sachen ausgetestet. Und viele Meditationsarten sind bis heute nichts für mich. Aber ich glaube, dass jeder seine Art da schon finden kann, wenn er offen ist.
Ja, das ist jetzt, klingt jetzt sehr nach dieser Single-Mindedness, nach Achtsamkeit, ne? Also wirklich dem Moment leben. Eckhart Tolle fällt einem ja da ein, The Power of Now, ne? Ja. Kennen ja vielleicht einige. Und ja, genau wie du sagst, also der Vergangenheit ist gelaufen, ne? Können wir nichts mehr machen. Die Zukunft hat noch nicht stattgefunden. Ne? Da können wir vielleicht überlegen, wie wir es haben wollen. Aber im Prinzip gibt es nur das Jetzt tatsächlich. Und das zu vergeuden, indem man die ganze Zeit in einem der anderen beiden ist, ist eigentlich Quatsch. Ne? Von daher ist viel gewonnen, wenn man es schafft, tatsächlich in den Moment zu kommen und nicht im Gedankenkarussell im Kopf.
Genau, also gerade dieses Gedanken, also ich muss direkt so, ich gucke mal so von meiner wissenschaftlichen Seite und zwei Sachen, das Stresslevel steigt ständig, also Cortisolspiegel steigt, wenn wir den ganzen Tag uns mit Befürchtungen auseinandersetzen, und das andere, was du gerade, diese Gedankenkreise, Rumination, also wir zirkulieren den ganzen Tag über unsere Problematik und unser Gehirn suggeriert uns, wir werden schon irgendwann eine Lösung finden, wenn wir nur 500 Jahre drüber nachdenken. Und surprise, es wird nicht so kommen. Wir verschwenden nur sehr viel Lebenszeit mit Nachdenken. Hm. Und dem da, sich erstmal das bewusst machen. Also wie viele Stunden bin ich eigentlich so ein kleiner Zombie, der irgendwie im Automodus da durch die Gegend läuft? Und wie oft bin ich denn in dem, was ich tue, überhaupt da? Also es geht nicht nur um die Wertschätzung des Moments, sondern auch einfach mal, jo, mal durchatmen, da mal wieder rauskommen aus meinem Kopf, ja.
Total. Also das ist so ein Effekt der Meditation. Also ich muss sagen, ich meditiere auch wieder seit längerer Zeit täglich. Habe das schon zu Schulzeiten irgendwie angefangen und dann war mal auch lange Phasen mal nicht irgendwie nicht dazu gekommen. Und man ändert ja seine Routinen dann auch so ein bisschen mit den Jahren. Und jetzt ist aber tatsächlich wieder so eine Zeit, wo ich relativ viel meditiere und auch sofort gemerkt habe, die Zeit, die ich im Moment bin oder die mir bewusst wird, okay, bist du hier gerade im Moment oder spulst du einfach nur ab, ne? Also bist du gar nicht da. So, diese Momente sind auf jeden Fall angestiegen, so im Tagesverlauf. Das merke ich schon. Als jemand, der auch längere Zeit wahrscheinlich täglich meditiert, welche Effekte hast du so in deinem Leben festgestellt? Was hat sich dadurch geändert?
Tja, ich kann dir ja schon sagen, deine HörerInnen würden gerne hören, mein Leben hat sich verändert. Es ist überragend. Ich bin erleuchtet. Ich schwebe durch den Raum. Tja, das ist leider ein Zahn, den ich dem einen oder anderen ziehen muss an der Stelle. Das ist nicht so wow, das ist ja kein Ecstasy-Trip, sondern es ist eine Technik, die dir hilft, wieder im Hier und Jetzt anzukommen, dich wieder mit deinem Körper zu verbinden und die Ruhe zu bewahren in Momenten, fokussierter, konzentrierter zu sein und Dinge auch loslassen zu können. Also mir hilft das zum Beispiel wahnsinnig, wenn ich mit Klientinnen arbeite, die ja auch sehr harte Themen teilweise zu mir tragen, und ich würde die als Mensch gerne auch weiter mitnehmen und auch weiter darüber nachdenken. Und am Anfang habe ich davon geträumt, was die Menschen mir erzählt haben. Das sind teilweise sehr schlimme Dinge und die muss ich irgendwo lassen. Und die Meditation ist eine Form, die mich für meinen Alltag rüstet, in meinem Alltag die bewusste Entscheidung zu treffen, hier möchte ich weiter drüber nachdenken und hier nicht. Meditation ist für mich so ein Tool im Background. Das ist nicht so das, was ich im Vordergrund tue, sondern das ist das, was so im Hintergrund alles am Laufen hält. So würde ich es, glaube ich, ausdrücken. Hm.
Ja, was die ganzen anderen Dinge irgendwo positiv beeinflusst, ne? Also ich würde das auch ähnlich beschreiben wie du. Ich hatte zwar schon so ein paar Meditationen, wo man gedacht hat, okay, das ist so Bliss, ne? Das ist wirklich so ein ganz tolles Gefühl, einfach so. Ja. Aber man fühlt sich normalerweise, also mir geht es so, einfach gut, und man merkt, man hat mehr Resilienz, man hat mehr Ruhe, ne? Man hat auch ein bisschen mehr Freude. So, das sind so diese Sachen, die dann so langsam so reingefadet kommen. Und ich glaube, dass das was ganz Wunderbares ist, aber auch was die Meditation so ein bisschen schwer verkäuflich macht für die heutige Zeit, wo ja immer alles bam, bam, bam schnell gehen muss. Ja. Und deswegen wahrscheinlich auch sowas wie Breathwork, ne, was ich auch irgendwie praktiziere, schneller geht, weil du sofort innerhalb von ein paar Minuten natürlich komplett irgendwie geistig in eine andere Sphäre gelangen kannst, wenn du in einer bestimmten Weise atmest. Das dauert bei der Meditation alles ein bisschen länger und ist nachhaltiger. Aber ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der Hirnforschung da beschäftigt hast im Zusammenhang mit Meditation. Das ist halt auch total interessant, was da mit Neuroplastizität und so weiter passiert, ne?
Ja, also wenn wir, um darauf nochmal ganz kurz einzugehen, mein damaliger Mentor dann in dem Bereich, der hat mir immer mitgegeben, also sobald die Meditation Spaß macht, machst du was falsch. Und das fand ich immer einen total schönen Satz, weil das ist ja in dem Moment, in dem ich eine Erwartungshaltung habe, bin ich schon wieder in der Zukunft und bin wieder, da muss irgendwas draus passieren. Und eine Meditation fordert nicht, sie erwartet nicht. Und da ist, oh, jetzt hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Ich glaube, Beginner's Mind, das ist ein wundervolles Buch und ich werde es gleich nochmal recherchieren vielleicht. Es geht im Prinzip darum, jeden Moment neutral zu bewerten, ohne oder zu begegnen, ohne irgendeinen Forecast. Und jetzt kommen wir zu der Neurogeschichte. Unser Gehirn funktioniert ja mal platt gesagt so, wir haben die Erfahrungen in unserem Leben und dann haben wir Schätzungen, was im nächsten Moment passiert. Das macht es etwas einfacher, als jeden Moment ständig nochmal neu zu interpretieren. Ne? Man sieht irgendwie Katze A hat mich angegriffen, ich sehe Katze B 3 Tage später, also schätze ich mal, die ist gefährlich und handle darauf. So, und das kann ich damit unterbrechen. Ich habe mir so irgendwann diese Gedankenautobahnen gefahren, ne? Du sprichst von Neuroplastizität, also ich hab mir so richtige so Autobahnen da reingefahren. Alles ist doof, ich habe Angst, mein Leben ist Panne, ich weiß nicht. Da bin ich so drin in meinen Faden. Und jemand, der das denkt, der wird es auch morgen und übermorgen einen Tag danach denken. Und wenn ich mit der Meditation beginne, dann fange ich an, wieder offen zu sein und genau diese Pfade wieder zu verlassen. Und dann habe ich die Chance, nicht nur den Pfad zu verlassen, sondern auch auf den Pfad der Wahl zu gehen. Ich kann ja nämlich nicht nur mich davon abhalten, an eine bestimmte Sache zu denken, ich kann ja bewusst an eine andere denken. Wie wäre es denn mal, wenn wir uns nicht 23 Stunden um unsere Lebensprobleme drehen, sondern, keine Ahnung, über eine Blumenwiese nachdenken oder so. Das macht schon mal mehr Spaß und das ist auch eine Form der Meditation.
Ja, super spannend, was du da sagst, weil ich kenne einige Leute, die sagen, ja, ich kann nicht meditieren, weil ich setze mich hin und dann kommen immer Gedanken und das nervt mich total und dann hören die meisten nach 2-3 Minuten wieder auf, weil sie eben das gar nicht zulassen können, dass das nicht so läuft, wie sie es wollen, ne? Oder wie sie es erwarten, weil sie die Kontrolle nicht haben in dem Moment und das Monkey Mind, ne, irgendwie Amok läuft und dann natürlich, wenn man sich dann mal die Ruhe nimmt, dann kommen ja ganz viele Gedanken hoch. Das ist ja oft so, weil wir uns im Alltag gar nicht die Zeit dafür meistens nehmen. Ne? Aber das gehört ja zum Prozess dazu, wie du sagst.
Ja, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Instrument. Also ich bin herrlich unmusikalisch und deswegen ist das für mich immer so das Komplexeste, was ich mir vorstellen kann. Wenn mir jetzt jemand ein Klavier dahinstellen würde und ich sage, okay, klasse, ich habe jetzt 1 Stunde Zeit und dann haue ich da munter an die Tasten und nach einer Stunde sage ich ja, also das funktioniert nicht. Und am nächsten Tag drückt man mir eine Geige in die Hand und dann probiere ich da auch nochmal 1 Stunde und es hört sich an, als wenn ich eine Katze ertränke und dann sage ich, nee, das liegt mir auch nicht. Ja, wie wär's, wenn du das mal übst und dranbleibst? Und ich glaube, einer der größten Mythen, also ich würde die auch nachher nochmal so ein bisschen komplexer zusammenfassen, einer der größten Mythen ist, du darfst bei der Meditation an nichts denken. Das ist ja mal ein totaler Quatsch, dafür ist unser Gehirn gar nicht da. Dann bist du irgendwann ganz tief im Koma. Also du wirst was denken und das ist völlig okay. Die Frage ist, ob du an dem Gedanken anhaftest. Und der kann doch kommen und du kannst sie beobachten. Und wenn wir Zeit finden, könnte ich nachher eine kleine Methode vorstellen, wie man das ein bisschen besser visualisieren kann. Aber verabschiede dich von der Idee, dass dein Kopf leer ist. Das wäre ja schön. Wenn du jetzt 50 Jahre auf deinem Berg irgendwo im Himalaya rummeditiert hast, dann magst du dazu in der Lage sein. Aber du kannst dich ja auch als jemand, der gerade mit einer Sportart neu anfängt, kannst du dich ja auch nicht mit einem Olympioniken messen. So, wie wär's, wenn du mal deine ersten 3 Schritte gehst, bevor du da ja irgendwie Sprintweltmeister werden willst?
Ja, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu den verschiedenen Methoden, die es gibt. Und genau dafür gibt es ja zum Beispiel eine Meditation mit Mantren oder so, ne, wo man dann wirklich so immer wieder ein Mantra wiederholt, einen Klang, ein Wort wiederholt. Und auch da beruhigt sich der Geist. Ne? Du gerätst immer tiefer und also wenn du das lang genug machst, irgendwann verschwindet das Mantra dann auch und dann bist du ja wirklich in so einem State. Aber wie du sagst, das ist ja was, was man über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar oft trainieren muss, damit es klappt. Ne? Aber auch das alles andere hat schon kulminierende Effekte, wenn du es eben in die Praxis einbauen kannst, ne? In deine wiederholende Praxis. Ja.
Ja, und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass ich bei einer Sache bleibe. Also ich muss mir von außen jetzt nicht vordiktieren lassen, es muss die Mantra-Meditation sein oder deine Atmung oder eine Gehmeditation, sondern such dir eine und gib dir auch Zeit. Und ich rede von mehreren Monaten. Du schmeißt auch nicht nach 3 Tagen das Klavier weg und probierst, also vielleicht, aber dann wirst du es auch nicht lernen. So, probier diese eine Technik. Und die Langeweile ist ja das, was wir eigentlich erstmal erreichen wollen, weil da wird es dann haarig, ne? Dann ist es kein Excitement mehr da. Das ist ja auch Sinn des Ganzen. Stell dich mal mehr auf Langeweile ein und dann ist das Benefit kommt dann so auf den Long Run, ja.
Ja, also ganz wichtig, wenn man das testet, genau bei einer Sache mal zu bleiben einfach. Ne? Also ich habe auch schon Verschiedenes getestet, aber es hat wirklich einen Benefit und man merkt, man kommt immer tiefer mit einer Methode, wenn man die tatsächlich oft wiederholt. Ne? Und das darf auch mal so ein bisschen langweilig sein, aber wenn man sich diesen Benefit halt auch vor Augen hält, ne, wie gut einem das tut und die Disziplin aufbringen kann, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Du hast es eben erwähnt mit den Gedanken, die dann so aufkommen und die einen ja auch dann ein bisschen davon abhalten zu meditieren oder was vielleicht auch dazu gehört. Hast du eine Methode oder eine Technik, wie du mit den Gedanken dann umgehst, wenn die aufploppen?
Ja, also es gibt eine ganz greifbare Methode, die ich mir auch nicht selber ausgedacht habe. Die habe ich von einer renommierten Psychologin übernommen und das ist so die Stopp-Methode mit Zügen. Das finde ich ganz cool. Also du stellst dir vor, dass du in deinem Kopf in einem riesigen Bahnhof stehst. Also, keine Ahnung, Kölner Hauptbahnhof fällt mir jetzt gerade ein. Ich komme aus dem Ruhrpott, der ist dann hier, der ist groß. So, dann stehst du in diesem Bahnhof und dann guckst du mal, stell dir vor, deine Gedanken sind Züge. Und jetzt gibt's drei Arten von Zügen. Wir haben so diese Güterzüge, die haben unglaublich viele Waggons. Ne? Das sind so, es könnte so ein Gedanke sein, so, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was mache ich mit meiner Zukunft, wie leite ich meine Firma. Also so unglaublich komplexe, lange Gedankengänge, die sehr viel Zeit brauchen und ganz viele Waggons haben. Mhm. Und dann habe ich die ICEs, die rauschen so durch. Das ist so, oh, ein Eichhörnchen für die ADHSler. Oder dieses, oh, ich habe Hunger. Also irgendwas, wo wir nicht anhaften. Mhm. Und das Letzte ist dein Personennahverkehr. Das ist das, wo du jeden Tag einsteigst. Und da würde ich mal genau gucken, was ist denn dein Personennahverkehr? Das Erste, was du tust, du stehst in deinem mentalen Bahnhof und beobachtest und kategorisierst jetzt mal. Guckst mal, was in deinen Kopf kommt und sagst, oh, Güterzug. Oh, ICE. Oh, weiß ich nicht. Erstmal versuchen, diese Kategorien zu finden. Und unser Personennahverkehr, das ist das, was uns am meisten beschäftigt, wo wir jeden Tag, bin ich gut genug, reiche ich, es geht mir, warum hat er mich verlassen, warum hat sie mich verlassen, warum? Mhm. Und es sind die gleichen Gedanken immer wieder, wo wir diese Gedankenspiralen zu haben. Und im ersten Schritt beobachte ich nur, im zweiten kategorisiere ich. Und im dritten, und das schaffe ich vielleicht erst nach ein paar Wochen oder so, ich gehe also immer wieder an meinen lustigen Bahnhof, jetzt steige ich mal in diesen Zug ein, also ich lasse mich auf diesen Gedanken ein, folge dem eine Weile und dann steige ich wieder aus. Vielleicht nach 3 Haltestellen, vielleicht nach 4, je nachdem, wann ich dazu in der Lage bin, aus diesem Zug wieder auszusteigen. Und jetzt kommt die Masterclass. Jetzt steige ich mal in einen anderen Zug ein und den kann ich mir aussuchen. Wie wäre es, wenn ich mal in den Zug steige, in dem mein letzter Urlaub war? Mhm. Und ich mal 3 Haltestellen fahre und noch eine Runde am Strand spazieren gehe oder so. Mhm. Und das ist eine wundervolle Technik, um das so ein bisschen zu visualisieren und erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Arten von Gedanken habe ich. Und diese Kompetenz zu erleben, wow, ich kann einen Gedanken auch verlassen und ich kann einen anderen wählen und es ist okay, wenn er da ist. Ja. Und natürlich ist es irgendwann schön, wenn ich da mal im Bahnhof stehe und die nur noch durchfahren. Das heißt, ich sehe diesen Zug, ich sehe, ah, das war ein Hunger und das war ein, warum ist mein Leben so? Mhm. Aber ich steige nicht mehr ein. Und ja, das wäre so eine Technik, die mit so Gedanken umgehen vielleicht für einen.
Ja, super. Ich kannte nur dieses, dass man sich selbst so als Berg oder als Spitze eben so visualisiert und dann die Gedanken sind dann die Wolken, die da so durchziehen und die lässt man dann eben auch wieder ne, so gehen und nimmt sie wahr und beobachtet sie. Ja. Aber das ist natürlich schon eine spannende, ja, ausgeklügeltere Technik. Super. Mhm. Ja. Die nächste Frage ist, wie machst du das persönlich, in die Meditation in deine täglichen Routinen zu integrieren? Wie schaffst du das? Und wann machst du das?
Ich mache das morgens und ich mache das sehr früh morgens, was den Hintergrund hat, dass ich den zweiten Teil meiner Yoga-Lehrerausbildung eigentlich in Indien machen wollte. Und dann kam Covid und dann musste ich das Ganze online machen. Und aufgrund der Zeitverschiebung musste ich sehr
früh aufgestanden.
Immer mit der Meditation anfangen. Und ich dachte immer, Himmel, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe aber festgestellt, dass ich morgens über weniger nachgrübel als abends. Und es ist so, wenn wir in die Forschung mal reingucken, was so Routinenbildung anbelangt oder aber auch Disziplin. Also Disziplin kann man sich ein bisschen wie ein Muskel vorstellen und der ist in der Regel abends irgendwann erschöpft. weil man nicht den 100. Schokoriegel gegessen hat. Man hat auch seinen Chef nicht erschlagen. Man hat niemanden im Stau angebrüllt und irgendwann ist dann mal gut, da hat keiner mehr Bock zu meditieren. Mhm. Liegt auch daran, dass wir abends mehr Melatonin ausschütten, was eh dazu führt, dass wir so ein bisschen in einer fast depressiveren Stimmung sind, da auch viel grübeln. Aber ich sag, mach das, was dir gut tut. Wenn du 3 Kinder zu Hause hast und einen Job und morgens irgendwie noch mit dem Hund raus und 7 Uhr, 6 Uhr, 5 Uhr nicht deine Zeit ist, dann mach das abends. Wichtig ist immer die gleiche Zeit, immer der gleiche Ort, immer die gleiche Art. Warum? Und jetzt komme ich zu meinem ersten Mythos. Brauche ich ein Sitzkissen und brauche ich eigentlich Räucherstäbchen?
Die Mythen, ja, erzähl uns was.
Ja, ich würde sagen, jein, weil... Wer erinnert uns, der alte Straßenpunk hatte etwas Schwierigkeiten mit diesen Sitzkissen und den Räucherstäbchen. Und natürlich brauchst du erstmal genau gar nichts. Aber... unser Gehirn braucht Routinen. Und wenn deine Routine ist, dir ein Räucherstäbchen anzuzünden, dann hat das was Haptisches, es hat was, was du riechen und sehen kannst. Und es ist eine Routine, die deinem Gehirn bewusst macht, ah, jetzt gleich wird meditiert. Wenn ich immer an demselben Ort sitze, so wie wir auch in unserem Bett nicht lernen und essen sollen oder so, versuch deine Sachen an dem Ort zu machen. Mach deine Meditationsecke. Das kann ein Couchkissen auf dem Boden sein, aber immer an dem gleichen Ort, immer zur gleichen Uhrzeit. Es fällt dir unheimlich viel einfacher, dein Gehirn davon zu überzeugen, dass jetzt verdammte Meditationszeit ist. Sonst machst du es dir unnötig schwer. Ja, genau.
Ja, also das kann ich auch total empfehlen, dass man wirklich ein Ritual macht. Ne? Also ich sag mal, ein Ritual ist für mich eine bewusste Routine, ne? Also die man wirklich mit ganz viel Achtsamkeit und Bewusstsein eben dann täglich oder wöchentlich oder wie auch immer abspult. Ja. Und ich habe mir das auch angewöhnt, morgens aus dem Bett auf die Yogamatte, ne? Oder erstmal ein Glas Wasser trinken, aber dann auf die Yogamatte zumindest 2, 3 Sonnengrüße machen und dann hinsetzen. Dann meditiere ich meistens mit einem Mantra. Und ich merke aber auch abends bin ich dazu zu platt. Und wenn ich dann aber noch Lust habe zu meditieren, dann liegen mir sowas wie Mantren singen oder sowas. Ne? Das habe ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt, ja. Weil einfach diese Vibration, ne? Dieser Klang, der ja, man spürt es richtig. Ne? Also es ist mehr körperlich. Und man kann den Verstand dabei so ein bisschen außen vor lassen. Also das sind so, wenn ich Zeit habe, dann versuche ich Yoga Nidra zu machen. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch, ne? Den yogischen Schlaf quasi, ne, so nach einem leichten Mittagessen oder so, wo man den Körper wirklich so einschlafen lässt und dann im Prinzip so einen Bodyscan macht, wo eben der Geist wach bleibt. Und da gibt es auch schon ein paar Studien zu, das ist super spannend, dass man in diesen 20, 30 Minuten sich wirklich massiv erholen kann und nochmal so einen richtigen Energieschub dann im Nachmittag bekommt. Ne? Also wenn man das einrichten kann, ist das auch eine ganz tolle Geschichte, genau. Hast du noch andere Mythen, die du entzaubern möchtest?
Ja, sofort. Ich würde gerade noch mal tatsächlich auf das eingehen, weil ich glaube, das ist dasselbe, wie wenn man mich, ich war früher Personal Trainerin, habe ja diese Sportwissenschaften damals gemacht und da waren immer Leute, die zu mir, ja, welcher Sport ist denn das Richtige oder was muss ich denn machen dafür? Nein, es gibt auch nicht das eine, isst bitte nur noch Karotten und du wirst 150, sondern für deinen Moment, wie du es ja gerade sagst, wenn ich morgens meine Routine haben möchte, dass ich erstmal mit mir in Kontakt komme, dann mache ich vielleicht meine 2, 3 Minuten, vielleicht auch 20, 30, je nachdem, wie geübt ich bin, auf meinem Sitzkissen. Am Nachmittag ist es der Barfußspaziergang im Wald oder ich kann auch meditativ meine Wäsche falten oder meditativ meinen Abwasch machen, solange ich im Kontakt bleibe mit mir und vor allen Dingen haptische Sachen helfen Menschen unheimlich gut, da erstmal mit in Kontakt zu kommen. Also von mir aus mach meditatives Axtwerfen, wenn das dein Ding ist. Mach eine Sache. Und ja, abends, ne, Yoga Nidra das Beste. Also Leute, die Schlafstörungen haben, zu Panikattacken neigen, Grübeleien oder so, Yoga Nidra Beste. Leg dich hin, hör dazu. Gibt's tausende Anleitungen auf YouTube, dauert meist so 20 Minuten und ja, da kann man runterfahren. Und ich zum Beispiel bin ein sehr hibbeliger Mensch und ich brauche mehr so, da muss was passieren und das ist so das Schlimmste, was man mir antun kann, ist mich auf so ein Kissen da zu hocken. Und das heißt, ich habe eher Bewegungsformen. Also es gibt Ecstatic Dance zum Beispiel, wer es nicht so wild mag, der kann einen Barfußspaziergang wirklich irgendwo machen oder mal meditativ joggen. Also wirklich in meiner Bewegung sein oder Yoga, hast du vorhin angesprochen. Was ist denn Yoga? Es ist die Verbindung von Körper zu Geist und wirklich meine Atmung, den Geist zu unterjochen, die Atmung wieder in Verbindung mit meiner Bewegung zu bringen. Und am Ende heißt das nichts anderes wie, jetzt reiß dich mal zusammen, konzentriere dich auf die Sache. Und was du da machst, ist erstmal irrelevant. So, finde deine Form, das ist völlig okay. Mhm. Ja, und das wäre so ein Mythos ja natürlich auch, ne? Also du musst da nicht päpstlicher als der Papst sein und irgendwo auf deinem Kissen sitzen. Wenn dir das nicht liegt, dann versuch, was in der Bewegung zu machen. Mhm. Oder eine deiner bereits vorhandenen Tätigkeiten könntest du versuchen, meditativ zu machen. Also gleichzeitig nicht noch, du kannst natürlich immer einen Podcast hören, aber vielleicht nicht in dem Moment. Und noch 30 andere Sachen für morgen planen und über gestern nachdenken, sondern jetzt in diesem Moment wasche ich mir mal 30 Sekunden die Hände oder weiß ich nicht. Irgendwie schneid Obst oder so und macht das meditativ. Ja,
chop wood, carry water, ne? Ist ja auch so ein Sprichwort. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Also hacke Holz und trage Wasser. So, das reicht. Das ist Meditation, ne? Also ja, genau. Du brauchst nicht mehr. Und tatsächlich, das hört jetzt blöd an, aber ich finde manchmal klasse, einfach irgendwie eine halbe Stunde irgendwas fegen zu können. Und das mache ich dann so gut und so gründlich wie möglich und bin dann nur beim Fegen und nehme mir die Zeit dafür und fühlt sich tatsächlich wunderbar an. Also als junger Erwachsener, nee. Überhaupt nichts für mich, aber jetzt, wenn ich merke, Zeit ist auch was Kostbares, ne, und ich habe gerade die Zeit dafür, dann mach's so gut wie möglich, so gründlich wie möglich und sei ganz dabei, ja.
Total. Ja, bei mir ist es da vor allen Dingen auch wichtig, wenn ich jetzt mit HandwerkerInnen spreche oder so, dann sehen die sich vielleicht nicht in der Yoga- und Pilates-Stunde. Dann sage ich, okay, dann sortiere deine Schrauben oder mach irgendwas mit deinem Holz oder das, was du gerne machst und wo du dich eh schon wohlfühlst. Du musst dir jetzt nicht auf Zwang irgendwas aufdrücken, was so gar nicht zu deiner Person passt. Und wenn du eher musikalisch bist, dann such dir ein Lied, was du jeden Tag hörst und jeden Tag neu entdeckst und jeden Ton wahrnimmst, jede Stimme, die darin vorkommt, alles, was dieses Lied hergibt oder so. Wenn du einen Hund hast, von mir aus beobachte den Hund eine halbe Stunde, aber mach es dann, also mit allem, was dazugehört, so. Und ja, das ist so, das sind so die Low-Key-Einstiege, würde ich sagen, ja.
Ja, es gibt ja auch diese Menschen, die so visuell total beeindruckende Bilder im Kopf einfach schnell generieren können, ne? Gehöre ich jetzt nicht so unbedingt zu, ich bin da wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte, aber wenn das einem liegt, so Gedankenwelten so leicht kreieren zu können, dann auch gerne so geführte Meditationen, ne? Wo man wirklich so mit auf Reisen genommen wird und Dinge in den inneren Welten erleben kann, das kann auch total spannend sein, ne?
Ja, das ist tatsächlich auch was ich in meiner Arbeit oft verwende mit KlientInnen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben oder oft mit Depressionen, mit Angst oder sowas zu tun haben. Ich versuche dir so einen Safe Space kreieren zu lassen. Das heißt, wenn du in deinem Außen nicht unbedingt dich sicher fühlst, dann schaff dir einen Safe Space in deinem Kopf. Und das kann jeder von uns machen. Also du kannst dir so einen mentalen Raum ausschmücken mit allem, was du brauchst, um dich beschützt zu fühlen. So, du kannst das kann der letzte Urlaubsort gewesen sein oder dein Lieblingsort oder auch ein fiktiver Raum oder so. Und stell dir nimm dir mal 10 Minuten Zeit, dir diesen Raum auszuschmücken, ne? Mit den Gerüchen, die du wahrnimmst, die Geräusche, die du hörst, was kannst du sehen? Bist du alleine da? Sind vielleicht andere? Welche Gefühle kannst du da fühlen? Wie fühlt sich dieses Gefühl von Sicherheit an? Und wenn man dazu in der Lage ist und das regelmäßig trainiert, hat man lebenslang einen Safe Space. Also das ist, ich benutze ja immer Techniken, die erzähle ich gerne, aber die habe ich selbstverständlich alle nicht selber erfunden. Da habe ich immer artig für rumgeforscht. Das ist eine Technik, die nutzt man tatsächlich bei Menschen, die politische Gefangene sind oder die schwerste Krankheiten haben, bettlägerig sind, sonst was, die an Orten sind, wo es sehr rau ist, möchte ich mal so nennen, die einen Ort haben, wo sie innerlich sich zurückziehen können. Und das kann jeder in seinem Alltag auch machen. Vielleicht ist das eine Meditationsart, die einem auch gut liegt. Ja,
ja. Sehr wertvoll, auf jeden Fall. Weil wir bei den Mythen waren und du hast ja angedeutet, dass für dich die Meditation gar nicht in so einem spirituellen oder religiösen Kontext eigentlich stattfindet. Tut sie für andere Menschen schon, ne? Ja. Und das ist ja auch so, von der Tradition her gesehen entstammen ja viele Meditationstechniken auch bestimmten Religionen. Also im Buddhismus gibt es natürlich wahnsinnig viel. Aber auch im Christentum, also diese christliche Mystik und Meditation, auch der Sufismus im Islam zum Beispiel wäre sowas, wo es ja auch dieses Tanzen, die sich im Kreis drehen, dieses Meditative, das sind ja auch alles Techniken, die aus der Religion kommen. Genau, das ist aber ein Mythos, würdest du auch sagen, dass man das unbedingt in einem religiösen Kontext immer sehen muss, ne?
Also ich empfehle jedem eine Offenheit. Selbst wenn ich mich vielleicht in meinen Teenagerjahren als Wiedergeburt des Antichristen gesehen habe, bin ich tatsächlich heute öfter mal in zum Beispiel in einem Kloster anzutreffen. Also ich bete da nicht ganz so viel, aber ich darf immer teilhaben bei Benediktinermönchen und arbeite mit denen zusammen. Wir haben dort Workshops und ich nehme dann auch teil an deren Leben und stehe dort auch morgens zu ganz unchristlichen Zeiten mit denen und mache bei denen mit in deren Meditation. Die haben das ja tatsächlich eher, dass sie genau bestimmte Psalmen dann immer vorsingen und beten und da freue ich mich immer, wenn ich daran teilhaben kann. Oder wir haben da wo ich wohne, haben wir ein buddhistisches Zentrum und ich glaube, das gibt es so nahezu in jeder großen Stadt. Da kann man immer vorbeigehen, also nicht zu jeder Uhrzeit, aber zu bestimmten Terminen und kann dort mit meditieren. Das ist wundervoll. Und ich muss nicht jede Religion und jeden spirituellen Rahmen bis in die tiefste Gänze fühlen, um vielleicht auch offen zu sein dafür. Mhm. Und das hat mir immer viel gegeben, auch jetzt mit meiner Yogalehrerausbildung damals oder so, gerade mit der indischen Kultur, da gibt's, sag ich mal, viele Themen, die fühle ich jetzt nicht zu 100%, aber ich bin unglaublich dankbar für diesen Perspektivwechsel und auch aus meiner eigenen Bubble da mal rauszukommen und so. Also ich würde das gar nicht so verschränken, aber wenn man sagt, das ist alles gar nichts für mich, dann kann man das auch super rational angehen und nur durch seinen Wald stapfen und einfach nur das Holz wahrnehmen und das ist völlig okay, ja.
Ja, voll an dieser Stelle so in sich reinhören einfach. Ne? Es gibt Menschen, die wollen so einen bestimmten Weg, ne, mit bestimmten Stationen und geleitet und so. Und manche, wie ich zum Beispiel, ich bin totaler Autodidakt. Ne? Ich lese mir das zwar an irgendwo, aber dann probiere ich alles immer selber für mich im Kämmerlein aus. Aber da du gerade schon so drauf gekommen bist, wie wichtig ist so die spirituelle Gemeinschaft, die Sangha, der Austausch eben mit anderen darüber? Also das ist ja schon was vielen auf jeden Fall da Halt gibt und so die ganze Praxis nochmal intensivieren kann, oder?
Ja, wenn ich da jetzt mal, dann muss ich ausholen, das mache ich jetzt einfach.
Hol aus.
Warum haben wir in unserer Gesellschaft so viele mentale Schwierigkeiten? Weil, und jetzt stelle ich eine steile These auf, wir versuchen uns nicht mit unserer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist ein Thema, was in ganz vielen Kulturen einen ganz anderen Stellenwert hat. Speziell bei uns in Deutschland oder im europäischen, westlichen Raum, da wird nicht gestorben. Das machen die anderen und sobald was ist, bitte nicht drüber reden. Mhm. Und die Menschen machen Folgendes, sie flüchten davor. Das heißt, sie flüchten sich in Arbeit, sie flüchten sich in Süchte, sie flüchten sich irgendwie in Ablenkung. Und im spirituellen Bereich haben die Menschen schon mal eher wieder den Zugang dazu, sich mit dem eigenen Dasein zu beschäftigen. Und das ist ja eine Frage, die sich jeder stellen sollte. Warum bin ich hier? Was ist denn der Grund meines Daseins? Was ist meine Rolle? Was ist meine Aufgabe in meinem Leben? Und wie komme ich mit meiner eigenen Sterblichkeit klar? Mhm. Und diese Antworten dann in der Spiritualität zu finden, macht es einfacher, weil man in den Austausch mit Gleichgesinnten kommen kann, weil es Religionen Lösungen bieten für verschiedene Ansätze. Der eine sagt, bete viel, der nächste sagt, du wirst wiedergeboren als Ameise. So, es gibt Mittel und Wege. Aber das ist, wenn ich da gar keinen Zugang zu habe, neige ich dazu sehr viel in meinen Gedankenspiralen mich zu verfangen und in meinem Alltag irgendwie Stress zu haben. Aber kaum einer setzt sich alleine zu Hause hin und fragt sich, was ist denn hier so meine Rolle? Und die Meditation ist jetzt ein Mittel, aus diesen Gedankenspiralen rauszukommen. Aber jetzt brauche ich ja noch eine Antwort auf diese Fragen, diese großen Lebensfragen. Und die kann man lange vor sich herschieben, aber irgendwann sollte der Tag kommen, an dem ich mich mal frage, was mache ich denn hier? Und da kann es helfen, ja, wenn man sich irgendwie da so ein bisschen irgendwo zuwendet. Und ich habe für mich jetzt so den Weg gefunden, überall mal kurz zuzuhören und so meine eigenen Erkenntnisse daraus mitzunehmen. Ich fühle mich da jetzt keinem so wahnsinnig zugehörig, aber ich wurde auch bisher überall mit sehr viel Offenheit empfangen. Also ich hatte noch nie auch als Ungetaufte ein Problem, bei der katholischen Kirche in den Austausch zu kommen. Und auch die Buddhisten haben mich aufgenommen. Und mit Muslimen darf ich mich unterhalten. Und in alle Richtungen wurde ich sehr offen empfangen bisher. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung damit. Mhm. Aber ja, da vielleicht weniger Vorurteile haben, offen sein und reinspüren. Ja. Und den Grad, wie sehr man das in sein Leben integriert, das ist ja eigentlich ein ganzes Spektrum, ne? Ob ich jetzt irgendwann da wahnsinnig drin aufgehe und mein ganzes Leben darum sortiere oder ob ich da einfach nur mal einmal die Woche vorbeigehe, um mal gemeinsam zu meditieren, das bleibt ja mir überlassen.
Ja, da sind alle Spielarten erlaubt, ne, absolut.
Genau.
Und das Thema ist natürlich ein Riesenthema, aber auch ein spannendes, was du jetzt aufgemacht hast mit der Enttabuisierung des Themas Sterben und Tod. Ne? Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte, die so ein kollektives Verdrängen in der Gesellschaft leider vorhanden ist. Denn ich denke, wenn man sich damit auseinandersetzen würde, auf persönlicher Ebene, dass man eben irgendwann geht, dass man auch wieder diese Achtsamkeit erhöht, ne? Was will ich denn in diesem Leben auch? Was ist mein Ikigai, ne? Was ist mein Purpose? Was ist mein Grund, hier zu sein? Dass man dem auch nachspürt und nicht einfach nur in den vorgetretenen Bahnen und du brauchst ein Haus und zwei Kinder und einen Hund, sonst geht's dir sowieso nicht gut. Also, dass man aus dieser Spur mal so ein bisschen rauskommt und tatsächlich das Ganze etwas individueller auffasst. Und da kann einem natürlich die Auseinandersetzung mit dem physischen Tod auch ein guter Wegweiser sein, ne?
Ja, dem Thema habe ich einen ganzen Roman gewidmet.
Dann erzähl uns von dem Roman, da wäre ich noch drauf gekommen.
Herzlich auf den Keks geht. Tatsächlich, dass ich einmal aus der beruflichen Perspektive, also Menschen mit sehr viel Leidensdruck wahrnehme. Und wir reden jetzt nicht nur von den schweren Fällen, sage ich mal, die eine klinische Diagnose für irgendwas haben, sondern auch die seichten Fälle, die ganzen Workaholics und Menschen, die emotional essen und Menschen, die sich ihnen überall irgendwie ablenken wollen oder so. Und alle geraten immer so völlig aus der Fassung, wenn Krisen kommen. Also Covid war ganz wild und Kriegsbedrohungen und Umweltkatastrophen. Und ich meine, auf der einen Seite, ich kann damit unheimlich gut mein Geld verdienen, weil ich ständig meine Workshops halten kann, wie man mit Krisen umgeht. Aber wünschen würde ich mir, dass das viel mehr integriert ist, dass das Teil unseres Lebens ist, dass unser Leben nicht seicht läuft und dass die eigene Unversehrtheit einfach eine Tatsache ist, die eigene Versehrtheit irgendwann und vor allen Dingen die Endlichkeit, eine Tatsache, mit der wir uns besser beschäftigen sollten. Und wenn irgendwo was ist, dann ist das immer so ganz dramatisch. Und dann schiebt man es auch, das kann ich jetzt nicht, das will ich nicht hören. Die Nachrichten, die mache ich aus. Dann, die Helga ist gestorben, das möchte ich auch nicht hören. Und das habe ich gedacht, nee, das gucke ich mir nicht weiter an und habe ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Und das Buch hat voll die ätzende Thematik. Es geht ums Sterben und es geht um einen Suizidgefährdeten und es geht um eine, die alles in ihrem Chardonnay ertränkt und die Stimmung ist voll kacke. Aber ich habe es versucht, wirklich lustig zu erzählen und ich freue mich, dass die ersten Rezensionen eingetroffen sind und die Leser fanden es auch lustig. Das beruhigt mich etwas. Ja, aber wer sich für das Thema Meditation ein bisschen interessiert, der kann dieses Buch auch gerne lesen, weil ich versucht habe, immer wieder so kleine Ideen mit reinzubringen, wie kann ich denn ein bisschen achtsamer in meinem Leben leben, ohne jetzt radikal alles über Bord zu werfen und ins nächste Kloster zu ziehen. Also man muss ja auch die Kirche mal im Dorf lassen und das habe ich versucht, etwas zu erklären, ja.
Also es ist ein Roman, der aber das Thema Meditation auch mit aufgreift. Und sag uns doch, wie es heißt, bitte.
Oh ja, es heißt Lucido und befindet sich bei Amazon und ja, Kim Haas Lucido mit C.
Ja, ja. Sehr cool. Das klingt spannend. Da würde ich gerne auch mal reinlesen, auf jeden Fall. Wo wir beim Thema Lesen sind, vor einigen, also ich lese den Spiegel tatsächlich seit Jahrzehnten schon nicht mehr, aber mir ist eine Schlagzeile, da lag er irgendwo im Regal und die Schlagzeile ist mir ins Auge gefallen, ich habe es mir aufgeschrieben. Die dunkle Seite der Achtsamkeit, die Risiken und Nebenwirkungen von Meditation und Yoga. Das fand ich ja schon fast etwas reißerisch, aber ich finde es ganz interessant. Wie siehst du das Thema? Ist es immer und zu jeder Zeit ein super Mittel oder gibt es auch da Vorbehalte in deinen Augen?
Nein. Ich schreibe manchmal auch reißerische Artikel, die da heißen, hör endlich auf zu meditieren oder lass das scheiß Yoga. Ich entschuldige mich schon mal für meine Sprachweise, ich komme aus dem Ruhrgebiet und lasse auch nach 10 Jahren in Baden-Württemberg nicht abgewöhnen. Es tut mir leid, du musst ganz viele Beeps, glaube ich.
Alles gut, nein. Das war dann noch okay.
Punkt 1, One fits all sowieso nicht. Ganz interessant, mein Professor hat seine Doktorarbeit damals dem Thema gewidmet, wieso dich Yoga noch mehr stressen kann, als du eh schon gestresst warst. Was daran lag, dass er, also als Doktorand ist man immer dem zwingend ausgesetzt, was die Professoren da so machen. Und er war so der absolute Kraftsportler und hat alles Mögliche gemacht, aber auf gar keinen Fall Yoga. Und er wurde da jetzt ständig in diese Achtsamkeitsprogramme gezwungen. Und es hat ihn tierisch auf die Palme gebracht. Und das hat ihn so sehr gewurmt, dass er eben seine ganze Doktorarbeit dem Thema gewidmet hat. Und er hat herausgefunden, ja, wenn du jemanden zu Meditation oder zu Yoga zwingst, der da gar keinen Bock drauf hat, dann steigt sein Cortisol-Level noch mehr. Ist ja auch klar, wenn ich eine Abwehrhaltung gegen irgendwas habe. Und wir hatten es vorhin übers Eisbaden, da gilt das auch. Hört auf, euch zu Sachen zu zwingen, die euch nicht liegen. So, und Yoga und diese ganze Branche hat immer noch so einen kleinen Rand und dieser Rand geht fast in Extremismus über. Das heißt, da gibt's Leute, die das zu ihrem Allheilmittel und zu ihrer Religion erklärt haben. Um das mal ganz platt zu sagen und da jetzt so ein bisschen fast aus einer therapeutischen Richtung zu kommen, man kann das jetzt auch nutzen, um irgendwie das ein oder andere Störungsbild damit zu bedienen. Das heißt, jemand, der vielleicht zu einer Essstörung geneigt hat oder zu einer, also gerade so Körperbildstörungen oder so, die ziehen das unheimlich an. Und da geht's dann aber darum, Performance zu zeigen. Dann geht's darum, ich muss diesen Handstand können und ich muss aber einen Spagat. Und da geht's um Leistung und die haben das Prinzip des Yogas nicht verstanden.
Und immer wird mit sehr jungen, attraktiven, schlanken Frauen geworben auf allen Plakaten und sowieso, ne?
Und dann gibt's auch noch, ich bin fassungslos. Ja, ich bin, manchmal mache ich mein Handy auf und dann bist du auf Instagram. Da haben die nicht mal was an. so ein Grundsatz an Klamotten. Jo, ich bin jetzt 36 und ich fühle mich davon so massiv eingeschüchtert. Ich denke mir, wie geht's denn jemandem? Weiß ich nicht. So der 95 ist und Bock auf Yoga hat. Finde ich ganz furchtbar. Es wird instrumentalisiert, es wird sexualisiert, es wird benutzt, um das als Allheilmittel für irgendwas. Nein, nicht für jeden ist Yoga toll und für nicht jeden, also Meditation würde ich schon sagen, weil Meditation ist ein Überbegriff für ich bin im Hier und Jetzt und ich kann meine Gedanken so ein bisschen mehr kontrollieren oder so. Aber runter von deinem Sitzkissen, runter von deiner Matte, wenn du da nichts verloren hast, dann geh lieber klettern oder das, was dir liegt, so, lass dir nichts erzählen. Und das immer so als die Philosophie. Also wenn mir schon einer kommt, der sagt, das hier ist das einzige Mittel, dann hör dem nicht weiter zu, egal was er dir verkaufen will. Mhm. Und dass Menschen da so total ihre Erfüllung und Erlösung drin finden, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass sie einen unheimlich hohen Dopaminausschuss haben, sehr viel Bestätigung innerlich bekommen, das fast wie eine Sucht funktioniert und man kann süchtig nach Yoga sein, man kann süchtig nach Pilates, nach Selbstbestätigung, nach all diesem Excitement von innen sein. Das ist neurologisch einfach zu erklären, aber nach außen hin schüchtert das viele Menschen ein und das finde ich furchtbar. Das hat dann damit auch nichts mehr zu tun. Du kannst 300 Kilo wiegen und du kannst nur dein Zeh heben können und du kannst voll nichts mit Spiritualität zu tun haben und trotzdem darfst du da auf deiner Matte sein. Und wenn du alles sich in dir sperrt, dann runter da. Also,
ja. Also ich fand auch, ich habe mir dann auch wirklich angeguckt, worum es in dem Artikel ging und da waren schon ein paar interessante Punkte drin, wie das Meditation und auch wenn man im Yoga gut ist oder eine spirituelle Praxis ausführt, wenn das Ego das Ganze so ein bisschen kapert, dass dann eben dieses spirituelle Ego kommt, was sagt, ja, ich bin ja viel weiter als ihr alle anderen, ne? Dass ja, dann wieder so sehr bewertend ist, sich auf so ein höheres Podest stellen will und sowas. Und das ist schon ganz interessant, wenn man da meint, ein paar Sachen so besser verstanden zu haben, dass man eben nicht direkt abhebt, sondern dass man wirklich, ne, irgendwie die Wege von allen anderen auch als gleichwertig und gleich gut und eben nicht in die Wertung geht und sowas. Das ist schon auch eine Kunst. Und da gibt es, glaube ich, auch so ein paar Leute, die da abgehoben sind. Und ich hatte bestimmt auch schon so mal einen Tag, wo ich mich so ein bisschen höher geschwebt bin, so als die anderen und dachte dann plötzlich, ja. Augenblick mal, ne? Also nicht übertreiben. Das gibt es schon, oder?
Das gibt es definitiv und es gibt, und wäre mein Gedächtnis nicht so ein herrliches Sieb, wird mir jetzt endlich dieses Buch einfallen und ich schwöre, ich schick's dir im Nachhinein. Gerne. Nochmal verlinken. Aber gerade im buddhistischen Bereich, da gibt's so diese Ansicht, dass dass wenn du es wirklich verstanden hast und auch in der Meditation bist und im Moment lebst, dann hast du immer ein Anfänger, also Beginner's Mind. Das ist irgendwie so ein, du bist, wenn du wirklich hier im Jetzt bist, dann hast du gar keine, nicht mehr das Wissen über alles, was du schon kannst. Du fühlst dich nicht erhaben. Wenn du das tust, dann bist du ja schon in der Bewertung wieder drin, so anderen. Und honestly, wer kann sich denn davon frei machen? Meinst du, mir geht das nicht so? So, natürlich, jeder Mensch hat seine Momente, wo er denkt so, ja, heute bin ich Looping Louis. Und das ist auch echt wichtig, dass man das hat. Mhm. Es ist aber auch wichtig, dass man das erkennt. Mhm. Und gerade in dieser Branche gibt es, ich möchte sagen, dass sie vielleicht auf dem narzisstischen Spektrum etwas weiter fortgeschritten sind als andere Menschen. Und ich will denen da auch keine Boswilligkeit unterstellen, aber das ist sehr gefährlich, weil es immer so jünger findet. Ne? Da ist so die eine Person da oben auf ihrem Podest. Oder was ich viel beobachtet habe, sind, ich komme aus der rhythmischen Sportgymnastik, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Mhm. Da gab es ganz viele junge Athletinnen, die jetzt heute so Yoga-Videos machen und so. Ja, die haben halt schon mit 3 gelernt, sich die Beine um die Ohren zu biegen. Und das gibt ganz tolle Videos, ne? Wenn man nur 50 Kilo wiegt und da einen Spagat in alle Richtungen kann, das sieht super aus. Das hat aber nichts, aber auch wirklich nichts mit Yoga zu tun. Aber das ist das, was dir suggeriert wird. Mhm. Wenn du nicht wie die super Ballerina irgendwie da deine tollen Übungen machen kannst, dann kannst du Yoga nicht richtig. Das ist das, was verkauft wird. Und das nicht ganz dramatisch, ja. Also ich würde auch unterschreiben, dass es eine sehr dunkle Seite da gibt, ja.
Also von daher auf die Bilder aufpassen, die so generiert werden, ne, und das davon trennen, was es eigentlich ist, wie du sagst, ne, wo ich mal neugierig reingehe und gucken, was ist es denn wirklich? Und auch eben, eigentlich ist die Medizin ja schon in dieser Geschichte selber angelegt, eben die Achtsamkeit dann eben auch für sich selber, ne? Also wie sehe ich mich gerade, ne? Wie nehme ich mich in der Welt wahr? Bin ich jetzt gerade hier auf Wolke 7 und halte mich für was Besseres? Moment mal, warum? Was gibt mir das Recht dazu, dass, ne? Ja. Also diese Beobachtung, diese Achtsamkeit auch für sich selber dann in dem Moment nicht zu verlieren. Ich glaube, dann ist man schon ganz gut gerüstet und kann von den wahrscheinlich 95-98% Positiven, was die Meditation bietet, eben ganz massiv profitieren, ne?
Ja, und was vielleicht auch an der Stelle noch erwähnt sein sollte, ist, dass es eine Menge von Menschen gibt, die nie mit sich alleine sind. Also die lenken sich grundsätzlich ab. Die sind entweder im Beruf, im Hobby, in der Partnerschaft, in der Familie, bei Freunden, im Podcast, im Radio und so. Da ist den ganzen Tag irgendwie sind die im Außen in der Ablenkung. Und die allerwenigsten Menschen können mit sich alleine sein. Und wenn ich jetzt anfange zu meditieren, dann kann mir das so richtig um die Ohren fliegen. Weil dann bin ich mal mit der Gesamtheit meiner Person konfrontiert. Und das ist auch was, glaube ich, so massiv falsch läuft in unserer Gesellschaft. Es wird immer dieser Perfektionismus so suggeriert, ne? Es gibt, ich hatte vorhin das Beispiel mit Narzissmus mal angesprochen, weil es ja auch so ein wunderschönes Modewort ist irgendwie, was so inflationär mal benutzt wird. Wir haben alle Anteile in uns. Wir sind alle neidisch manchmal. Wir sind manchmal missgünstig. Der eine mehr, der andere weniger. Wir haben alle. Unsere Persönlichkeit besteht aus dieser Fülle von verschiedenen Charaktereigenschaften, von verschiedenen Emotionen. Manchmal ist man ängstlich, manchmal ist man stolz, manchmal blickt man auf andere herab, manchmal nicht. Und das ist okay. Es ist wichtig, das zu erkennen und zu überlegen, gibt es Sachen, die ich vielleicht verbessern möchte? Vielleicht möchte ich nicht gemein sein zu anderen, vielleicht möchte ich nicht auf andere herabschauen. Aber ich muss mich dafür erstmal nicht verurteilen, sondern ich sehe, oh cool, hier ist ein Acker, den ich bearbeiten kann. Mhm. Und wenn ich noch nie dazu in der Lage war, mich selber zu reflektieren oder das einfach auch vor mir weggeschoben habe und jetzt sitze ich da auf diesem Kissen, dann kann mir das innerlich ganz schön düster vorkommen irgendwann. Und das muss auch erwähnt sein. Also bei manchen Menschen würde ich sagen, hey, mach das vielleicht nicht alleine, mach das in der Gruppe oder geh gar nicht so in diese tiefen Meditationen, sondern fang erstmal an, vielleicht mit eine Gehmeditation im Wald, eine Achtsamkeitsübung oder so. Das kann auch passieren, ne? Dass man da so in so ein Loch fällt irgendwie.
Ja, das ist ein total spannender Punkt und da habe ich selbst auch schon Erfahrung gemacht. Ich habe mal im Studium, als ich so mehr meditiert habe oder mehr auch Zeit zum Meditieren hatte, gesagt, ich mache jetzt mal so 3 Tage, so ein verlängertes Wochenende mit Telefon hat man da noch in der Wand gehabt, das habe ich rausgezogen und Fernseher ausgestöpselt und so und habe dann tatsächlich nur das Buch vom Leben und Sterben irgendwie gelesen und 4-mal am Tag meditiert. Und es war schon krass, du hast dann gegessen und du saßt einfach nur da und hast gegessen. Und es war einerseits, Also das ist wirklich ein stranges Gefühl, ne? Wenn du sonst immer irgendwas laufen hast, immer irgendwo Musik an ist, immer irgendjemand am Quatschen ist, das ist schon was ganz Eigenes. Und ich kann auch verstehen, dass das Leute erstmal im ersten Moment beängstigt. Aber wenn man da sich traut, reinzugehen, kann es einem auch viel über sich selber auch vor allen Dingen lernen, ne?
Ich habe das vor 2 Jahren gemacht. Das ist auf meiner Website noch zu finden im Blog. Das hieß Pursuit of Happiness. Mhm. Da bin ich mehrere Monate nach Portugal gegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja toll, du kannst auch einfach nach Portugal gehen. Ich habe da noch studiert, das ging halt. Geh halt in deinen Keller. So. Und habe das auch probiert tatsächlich. Ich habe meine Social-Media-Kanäle brachgelegt und Kommunikation auf Mindestmaß. Also ich musste schon noch arbeiten zwischendurch. Aber ansonsten, ich war da völlig alleine und ich war da vor allen Dingen auch im Herbst, Winter, wo kein Mensch da war und war einfach mit mir. Und das war echt ätzend am Anfang. Also, das ist voll doof, wenn man mal rausschwindet, wer man so ist. Und da muss man den ganzen Tag mit sich abhängen. Und das ist schon stressig. Und ich bin da auch echt in noch gefallen Zeit, so, weil man ist dann manchmal auch sehr hart zu sich und geht total hart mit sich ins Gericht. Und das hilft das auch vielleicht, wenn man das begleitet, so bei der anderen, ein oder anderen Person, da kann natürlich viel hochkommen. Aber das empfehle ich jedem. Und du musst jetzt nicht 3 Monate nach Portugal gehen, aber das kann ja auch jeden Samstag eine Stunde nur sein, wo du mal mit dir alleine im Wald bist oder so. Mach das so, wie es in dein Leben passt. Also nicht jeder muss seinen Job kündigen und auf den Jakobsweg, sondern mach das, was dir gut tut. Und wenn du nur eine Stunde hast, dann nimm dir nur eine Stunde, aber sei mal mit dir allein und lern dich mal kennen. Und vor allen Dingen lern dich auch zu akzeptieren, also die radikale Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit und damit auch okay zu sein. So, ich habe auch Charakterzüge, die sind so richtig schön kacke, das ist halt so. Ja, finde ich auch nicht gut, so muss ich mit leben und versuche ich zu verbessern, aber ich muss mich deswegen nicht mehr auseinandernehmen und davor flüchten, glaube ich, viele Menschen, die wollen sich gar nicht so richtig kennenlernen, ja.
Ja, total. Also mich fasziniert das, muss ich sagen. Also sowohl sowas wie Passana-Retreat oder auch diese Dunkel-Retreats, die sind ja auch ziemlich in gerade, ne, wo man wirklich 3-4 Tage in kompletter Dunkelheit ohne sämtliche Reize verbringt. Also ich glaube, das ist schon ziemlich krass, was da so hochkommt. Und also das interessiert mich zwar, aber ich habe auch einen heiden Respekt davor, definitiv, ja.
Weiß ich nicht. Ist das ein Ding? Das hört sich schon irgendwie, also ich glaube, dass man Masochismus günstiger und schneller.
Ich glaube auch, bei vielen ist dann tatsächlich ein Psychologe vor Ort, der auch 2-mal am Tag so mit einem reden kommt und guckt, aber es kann wahnsinnig reinigend sein, glaube ich. Da kommen auch viele Sachen sehr schnell hoch, ne, weil du wirklich ja komplett auf dich zurückgeworfen bist und sogar das Visuelle von außen eben fehlt, ne?
Ich glaube, das wäre tatsächlich was für Menschen, die jetzt keine traumatisierenden Vorgeschichten haben. So. Menschen, die sollte man einfach nicht in dunkle Löcher sparen. Grundsätzlich, ja, spannend. Ich bin auch immer noch jemandem was schuldig. Der geht immer einmal im Jahr, das ist ein Bergführer, mit dem ich befreundet bin, der geht einmal im Jahr immer für, ich glaube, 4 Tage in den Wald. Also ohne Essen, Trinken hat er immer mit. Und hockt dann darum. Und das nehme ich mir seit Jahren vor. Und obwohl ich bin viel draußen und ich schlafe ganz viel auch im Wald und frage mich warum, aber ich mache das gerne. 4 Tage ohne Essen an einem und demselben Baum sitzen, das ist noch so mein Kryptonit.
Ja, siehst du, alle noch Träume und Ziele.
Ja, genau. Das ist so im Moment. Sehe ich mich da noch nicht, aber ich arbeite drauf hin.
Wir reden einfach wieder, wenn du es gemacht hast, da bin ich gespannt.
Ja, aber da kommen wir auch schon wieder darum. Wollen wir uns jetzt gegenseitig beweisen, was für harte Hunde wir sind? So, du kommst wieder und sagst, boah, ich war in der Kiste und ich sage, komm, ich war 4 Tage im Wald. Na, da stolpert man schon wieder übers Ego. Vielleicht kann ich auch akzeptieren zu sagen, ich weiß nicht, ob ich 4 Tage in einem Wald sitzen möchte und kann. Ich habe Angst vielleicht und ich finde auch 4 Tage nicht essen voll kacke. Und das auch zu akzeptieren, so. Das mir nicht beweisen zu müssen.
Ja, das ist ein interessantes Spiel eigentlich, ne, zwischen dem Ego, was einen da vielleicht so ein bisschen kitzelt, auch Sachen zu machen. Es ist ja auch schön, wenn es interessant ist, ne, und man sich selbst so mal herausfordert, so, ne, wenn man sich das auch zutraut. Aber klar, wenn man es nur dafür macht, um dann hinterher damit zu protzen und das irgendwie zu posten, dann ist es das auch, glaube ich, nicht der richtige Zweck gewesen, so, ne.
Ja, so sind wir übrigens ein bisschen aneinander gekommen. Du hast es am Anfang schon erwähnt. Da bin ich nämlich über mein Ego gestolpert. Ich habe das Eisbaden sehr für mich entdeckt als für mich eine Form der Meditation, weil in dem Moment, wo ich einen Fuß in das Wasser setze, ist mein Kopf einfach resettet. Yes. Das ist so Und ich denke, du machst ja noch eine eigene Folge über das Eisbein, deswegen will ich da gar nicht so tief rein. Aber ich habe ja diese Suchtvergangenheit. Und was ich da noch nicht wusste, ist, dass man unheimlich viel Dopamin ausschüttet, unheimlich viele Glücksgefühle in dem Moment. Und mein blödes Suchtgehirn hat sich gedacht, boah, das ist so krass cool. Wir sagen der Kim nicht mal Bescheid, wenn es grenzwertig wird. Und ich habe mich fast umgebracht beim Eisbaden. Okay. Ja, also wirklich, ich erzähle es gerade so lustig, aber ich hatte wirklich eine schwerwiegende Unterkühlung, also mit Kardiologen da und
oh Gott,
so richtig, ja. Also es war richtig scheiße grenzwertig. Mhm. Ich dachte, was zur Hölle? Und deswegen habe ich dich irgendwann mal kontaktiert, weil ich habe mir dann Gedanken über dieses Aufwärmen danach gemacht, weil alle erzählen immer, davor macht und wie man da reinkommt, aber keiner denkt das zu Ende und du hast es zu Ende gedacht und so kam ich ja auf dich und habe dich deswegen kontaktiert, aber worauf ich hinaus will, ist, dieses Eisbaden war meine Meditationsform, um so total mit mir im Rein zu sein und dann habe ich irgendwann wieder so einen Leistungsdruck gehabt, wo ich dachte, boah, man kann auch Eis schwimmen und jetzt will ich in Norwegen unbedingt Eis schwimmen und Eisbaden machen und jetzt muss ich da, ich will jetzt keine Zeit nennen, aber ich will ganz schön lange da jetzt drin sein. Ja, toll. Toll, ich bin fast an Unterkühlung gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Man kann sich auch tot meditieren.
Das ist anscheinend, ja, die dunkle Seite gibt es tatsächlich.
Mhm. Ja, genau. Also bitte achtet darauf, bevor ihr in dunkle Kisten steigt oder euch in den Ententeich setzt bei minus 11 Grad. Don't do it.
Ja, auch genau, warum muss ich das machen, ne? Sich die Frage stellen.
Ja, genau, warum? Mhm. Und diese Frage hat mir tatsächlich danach dann jemand gestellt, weil ich dann auch so, boah, die ganze Zeit, was habe ich falsch gemacht, Mensch, ich laufe Marathon, kann mein Körper ein bisschen was aushalten, da kann doch nicht wahr sein, dass er da jetzt da so ein Drama macht. Und dann hat mich jemand gefragt, hey, warum hast du das eigentlich gemacht? Und ich dann so, und dann so, ja, über die Frage würde ich jetzt gerne nochmal alleine nachdenken. Und ich habe echt geheult, so, weil ich dachte so, boah, krass, du bist so über dein Ego gefallen, Frucht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und das hat mich sehr traurig gemacht irgendwie. Und jetzt mittlerweile ist es so meine Vorsicht, also dass ich halt auch wieder nachdenke und mich in vielen Sachen frage, hey, ist der Leistungsdruck wieder da? Willst du dir wieder was beweisen? Willst du jemand anderem was beweisen? Was machst du hier eigentlich? Oder tut es dir wirklich gut? Und das ist eine gute Frage, glaube ich, bei allem, ob das Meditation, Yoga, was auch immer, für wen mache ich den Scheiß hier?
Genau, warum mache ich das für wen und warum? Ja, auf jeden Fall. Das klingt nach einem guten Start. Ich glaube, wir haben ganz gute Grundlagen geliefert heute für alle, die so neugierig sind. Die abschließende Frage, die ich dir gerne stellen würde, ich bin ja immer so auf der Suche nach Tools für eine bessere Welt, ne, weil ich mir wünsche, dass wir in einer positiveren, schöneren, produktiveren, irgendwie ja besser zusammenhaltenderen Welt und Gesellschaft leben. Und ist Meditation ein geeignetes Tool für? Siehst du das weiter im Kommen oder glaubst du, das dümpelt immer so als so eine Nische vor sich hin? Wie ist da deine Einschätzung?
Interesting. Ich will es mal von der anderen Seite aufziehen. Ich mache mir auch ganz viel Gedanken darum, wo es so mit unserer Gesellschaft hingeht und ich nehme ganz viel Nachrichten irgendwie wahr und muss ich ja gar nicht alle aussprechen, die kennen sie ja auch alle selber, aber es passieren so viele schlimme Dinge und ich frage mich mal, was ist die Ursache dahinter? Und jetzt so aus meiner, jeder hat ja so seine Brille auf, ne? Und in meiner Brille ist das so ein bisschen, dass ganz viele Menschen noch nicht gelernt haben, ihre Emotionen zu regulieren, Emotionen zu zeigen, Emotionen zu verstehen und mit sich mehr im Einklang zu sein. Und das lernen wir nicht in der Schule, das ist ganz oft nicht sozialisiert. Und da ist so ein großer Bedarf nach. Und ich denke mal, wenn Putin mehr meditieren würde, hätten wir weniger Probleme und hätte Stalin das getan auch. Also so honestly, wenn die Leute mal so ein bisschen mehr im Einklang mit sich und ihren Emotionen wären und auch in ihrem Körper wohnen würden, hätten wir deutlich weniger Probleme. Also der Bedarf ist riesengroß. Und dass das eine Randerscheinung ist, ist ja ein total westlicher Gedanke. Also wenn wir jetzt mal in andere Bereiche der Erde gucken, weil diese wir meditieren doch den ganzen Tag. So, das ist, glaube ich, das, was wir noch nicht verstanden haben. Und wir sind die, die so rastlos sind. Und da nochmal, mir fällt da gerade noch ein, ich weiß nicht, hast du Dschungelkind mal gelesen? Dieses Mädel, die von so christlichen Missionaren irgendwo im Dschungel aufgezogen wurde. Also es war die Tochter und die ist wieder zurück nach Hamburg. So, die sind irgendwann mal die fertig mit Missionieren und sie ist wieder zurück und sie hat, da gab es einen Kinofilm und ein Buch drüber Und sie hat so diese zwei Welten kennengelernt. Also eine Welt, in der man so komplett in seinem Körper ist, im Hier und Jetzt und Zeit total relativ ist. Da hängen jetzt keine Kirchturmglocken und kein 9-to-5. Und dann ist sie wieder nach Deutschland gekommen und sie hat so beschrieben, was das Schlimmste für sie ist. Und sie sagt, diese Rastlosigkeit von den Menschen und dieses so 500 Jahre vorausplanen, ich übertreibe immer etwas mit Zahlen, das tut mir leid, das wäre so das Schrecklichste. Und das ist, glaube ich, ja, was, wo wir viel draus lernen könnten, damit ich auch meinen Monolog hier mal beende. Ich habe mir nämlich was überlegt, wenn jetzt der eine oder andere richtig Bock hat, mit der Meditation anzufangen und noch gar nicht weiß, wie, dann würde ich sagen, ich würde, gib mir mal bis zum 15. März Zeit, das schaffe ich realistisch, dann würde ich 3 Meditationen hochladen. Ich packe die bei mir auf die Homepage, aber ich gebe dir auch noch mal Bescheid. Also entweder folgen die Leute mir oder sie folgen irgendwem.
Das ist super. Wir packen auf jeden Fall einen Link in die Shownotes rein und zum Zeitpunkt, wo der Podcast erscheint, da wird es auf jeden Fall fertig sein. Das kann ich dir garantieren, denn ich bin ein bisschen im Vorlauf.
Genau, ja. Nee, dann wären das so 3 Kurzmeditationen zum mal anfassen und reinfühlen. So. Ja.
Mega. Das ist doch ein gutes Angebot. Also
ja.
Nehmt das wahr, gerne.
Wer nicht meditieren will, kann gerne mein Buch lesen.
Ist Lesen eine Art von Meditation? Auch eine spannende Frage.
Ich würde sagen, nein. Wenn du jedes Mal den gleichen Satz liest, ja. Aber theoretisch bringst du dich ja mit dem Lesen erstmal in eine andere Zeitsphäre. So. Aber ja, boah, da müsste ich länger drüber nachdenken. Backen, ja. Instrument spielen, ja. Beim Lesen bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber ja. Ist auch ein interessantes Phänomen, irgendwo dazwischen, ne? Weil du kreierst ja auch diese Gedankenwelt, du machst ja auch Bilder daraus, was du dann gerade liest und so, ist ja auch super spannend eigentlich, kognitiv. Aber
du bist schon in dem Moment, aber irgendwie trägst du dich ja schon woanders. Ja. Ich glaube, das kriege ich nicht zu Ende.
Keine klassische Meditation. Ich würde sagen, die Effekte sind leicht anders, aber auch, auch schön. Von daher gerne mal in das Buch auch reinlesen, da packen wir natürlich auch den Link in die Shownotes mit rein und genau. Hast du noch was zu sagen, was dir auf der Seele brennt, was wir jetzt heute nicht irgendwie angesprochen haben?
Ja, wie viele Stunden hast du denn noch?
Nimm mich mal Zeit.
Kein Problem. Also ich glaube, wenn ich es abkürzen möchte, dann, dass Menschen sich grundsätzlich nicht unter Druck setzen und ob das egal ihre Gesundheit angehen, also wir kommen ja beide aus der Gesundheitsrichtung, oder ob das jetzt Meditation ist oder so, dass man den Sachen mit ein bisschen Neugierde begegnet und da auch Mitgefühl mit sich selber hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn man struggelt am Anfang, wenn alles zwickt und es doof ist, da zu sitzen oder sonst was. Mitgefühl mit sich selber haben und durchhalten, auch Geduld haben. Das sind so, glaube ich, so die 3 Dinge. Ja, sich auch trauen, mit sich selber sich auseinanderzusetzen und mit dem Sinn des Lebens, mit all den Dingen, ja.
Und nicht zu kompliziert, ne? Einfach mal was anfangen.
Ja, genau.
Total. Kim, vielen Dank. Das war sehr kurzweilig, sehr spaßig und interessant. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel über Meditation und Achtsamkeit erzählt hast. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Und ich hoffe, wir sprechen uns ganz bald wieder. Bis dann.
Ganz herzlichen Dank. Das wünsche ich dir auch.
Mach's gut. Tschüss. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.